Chinchillas, die nach zu viel Schmusi-Schmusi am menschlichen Herpesvirus sterben, verfettete Köter und Katzen, die aus Liebe zu Tode gemästet wurden und nicht zuletzt gezüchtete Möpse oder französische Bulldoggen, die kaum Luft bekommen, weil den Menschen kurze Nasen und platte Gesichter gefallen. Die Liste der Grausamkeiten ist lang, wird aber vervollständigt durch das Buch des Tierpathologen und Forensikers. Warum das wichtig ist, dass man beides zusammen ist, erfahren wir gleich noch. Professor Dr. Achim Gruber. Das Kuscheltierdrama heißt es, ein Tierpathologe über das Stille Leiden der Haustiere. Ein großer Erfolg jetzt schon nach einer Woche. Schön, dass Sie da sind und erfolgreicherweise hier nach Potsdam gekommen sind. Ohne Hund.
Hallo, Herr Wiebrecht, sehr gerne.
Wollten Sie dem Hund keine Radiowellen zumuten oder geht die Liebe dann doch zu weit?
Nee, der Hund hat um diese Zeit Siesta. Und das ist ein alter Herr, den stört man ungern in seinen Sitten.
Was machen Sie denn mit Ihrem Hund anders, als die meisten Menschen normalerweise machen würden? Haben Sie keinen vermenschlichten Blick auf Ihren vierbeinigen Freund?
Oh, ich liebe meinen Hund, aber nicht so wie Menschenliebe. Tierliebe ist bei mir eine andere Schublade als Menschenliebe. Ich habe eine große Zuneigung zu Hunden. Ich liebe immer schon Hunde, seitdem ich auf die Welt gekommen bin. Ich habe eine große Liebe auch für Rassevielfalt und Hundezucht. Ich bin mir wieder erstaunt, was wir aus dem Wolf alles rauszüchten konnten. Aber nach meinem Dafürhalten muss man den Hund immer Hund sein lassen und darf man ihn nicht vermenschlichen. Und als Pathologe interessieren mich insbesondere solche Aspekte der Vermenschlichung, die auf Kosten der Gesundheit der Tiere gehen oder manchmal eben auch auf Kosten der Gesundheit der Menschen.
Also wenn Sie einen Hund aufschneiden und eine Fettleber gefunden haben, kann man wohl annehmen, okay, der Hund ist schlecht ernährt worden. Aber woran erkennen Sie denn quasi im Nachhinein, was der Hund will?
Was der Hund will, steht uns Menschen kaum zu, wirklich zu beurteilen. Wir können eigentlich nur so ein bisschen raten und spekulieren. Natürlich haben wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten viel mit Verhalten von Hunden befasst und versuchen auch den Hund naturgerecht zu halten und zu verstehen, was er wirklich will. Aber sehen Sie, in der Frage haben Sie schon ein Stück weit die menschenähnliche Assoziation reinprojiziert, denn der Hund will sicherlich nicht ähnlich so, wie wir Menschen wollen, sondern der Hund will in erster Linie erstmal fressen und seine natürlichen anderen Verhaltensweisen ausleben. Und insofern sind wir immer ganz froh, wenn wir versuchen, die Hunde Hunde sein zu lassen und artgerecht zu ernähren und artgerecht zu bewegen, auch artgerechte Sozialkontakte zu haben. Für einen Hund gehört es zum Beispiel dazu, dass er sich in eine Sozialhierarchie einordnet. Ansonsten ist er der Chef zu Hause. Das heißt, wir müssen schon berücksichtigen, dass der Hund auch Hund bleiben soll und nicht nur Sozialpartner wird und nicht so sehr vermenschlicht wird, dass es dann auf Kosten seiner Gesundheit geht, entweder durch falsche Ernährung oder Vernachlässigung von gefährlichen Infektionskrankheiten oder eben, wie Sie es erwähnt haben, schlimme Züchtungen, die ganz wesentlich das Wohlergehen, Gesundheit der Hunde beeinträchtigen können, bis hin zu stark verfrühtem Tod.
Es gibt ja dieses schöne Gedicht, der Hund ist mir im Sturm betreut, der Mensch nicht mal im Winde. Mein Verhältnis zum Hund hat sich geändert nach einem Besuch übrigens bei dem Rechtsmediziner Zuckus, wo ein sehr aufgeblähter Leichnam lag, der schon mehrere Wochen in der Wohnung war. Und ich gehe dran vorbei, blicke in den Schritt und da fehlte das Gemächt. Und da sage ich, wo ist das denn? Dann sagt er, das war der Hund, der hatte Appetit. Also das hat mein Verhältnis tatsächlich geändert.
Ja, ja.
Wo ich denke, also wir sind eigentlich nur Futterlieferanten und wir sind gar keine Freunde.
Wir nennen das Tierfraß. Das kennen wir natürlich relativ häufig, dass ein Tier ein anderes verstorbenes Tier dann auffrisst. Die kennen das draußen von Krähen und von Füchsen, wenn irgendwo Wildtiere rumlaufen und dass der Hund mal dran geht, ist wahrscheinlich in erster Linie damit zu begründen, dass er richtig Schmacht hat. Denn wenn Sie sich vorstellen, dass der Besitzer schon seit zwei Wochen tot ist und da ist kein Schappi und nichts mehr in der Wohnung, dann nimmt er alles, was er frisst. Und ich schätze mal, dass er, bevor er die Klötze des Hundes, des Patientenbesitzers aufgenommen hat, dass er auch andere Dinge noch gefressen hat, denn er wirklich Hunger gehabt hat. Sonst geht er da normalerweise nicht dran.
Warum unterscheiden Sie denn nicht so streng wie die menschlichen Wissenschaftler, die nur die Menschen untersuchen, zwischen Forensik und Pathologie?
Ja, unsere zweibeinigen Kollegen, die haben da zwei komplette Disziplinen. Ja, es gibt Institute für Pathologie und Institute für Forensik. Für uns ist das nicht nachvollziehbar. Für uns ist das eine Disziplin. Und am Obduktionstisch gehen manche pathologischen Fälle automatisch in forensische Fälle um, wenn wir erst nachher feststellen, dass da möglicherweise gegen Gesetze verstoßen wurde. Und andersrum gibt es Fälle, die uns vom Staatsanwalt oder von der Polizei überbracht werden, aus forensischem, also Gericht medizinischem Interesse, wo wir dann während der Untersuchung auch ganz wichtige pathologische Befunde finden. Und wir sehen auch, dass in den pathologischen Untersuchungen häufig noch sehr viel weitgehendere Techniken eingesetzt werden, viel mikroskopische Untersuchungen, Folgeuntersuchungen, die für uns auch ganz untrennbar sind. Also in der Tiermedizin kann man Pathologie und Forensik auch nach meiner Überzeugung nicht trennen.
Jetzt treten Sie auch im weißen Kittel vor Gericht auf und sagen, hohes Gericht, dieser Hund ist keines natürlichen Todes gestorben. Also sind Sie tatsächlich auch als Gerichtsmediziner tätig?
Ja, ganz genau, wie Sie das beschrieben haben. Den weißen Kittel lasse ich in der Regel in der Sektionshalle. Denn weißer Kittel heißt nicht, wie früher, dass man dort eine Würde zur Schau trägt, sondern weiße Kittel ist heute tatsächlich Schutz vor Infektionserregern oder Schutz vor anderen Dingen, mit denen man sich nicht besudeln möchte. Vor Gericht habe ich in der Regel ein Jackett an und da bin ich eigentlich in ähnlicher Weise wie auch unsere zweibeinigen forensischen, also gerichtsmedizinischen Kollegen, wo wir helfen, Fälle zu lösen, wo wir den Richter beraten, um dann entsprechend zu einem Schuldschluss zu kommen.
Der Fall der Katze, die hinter dem Schrank verschwand, war das Ihr spektakulärster? Oder gibt es einen anderen, den Sie am liebsten erzählen?
Das Wort spektakulär kann sich auf verschiedene Dinge beziehen. Wir haben manche Fälle, die sind wissenschaftlich besonders spektakulär, manche sind besonders ekelhaft, manche besonders emotional oder sogar melancholisch. Wir haben auch witzige Fälle dabei. Der Fall mit der Katze, auf den Sie ansprechen, der war insofern ganz interessant, weil es da wirklich nur um den Wert eines Tieres ging. Ja? Sie meinen den Fall, wo eine World Champion Katze, die weit über 25.000 Euro wert war, zu Zwecken der erhofften Zucht mit einem Kater zusammengesperrt wurde und die dann wenige Tage danach in der Katzenpension spurlos verschwand. Man hatte tagelang gesucht und sie dann gefunden. Die war nämlich hinter den Schrank gefallen, wo niemand sie vermutete und ist dann leider auch offenbar qualvoll verendet, ist dann eingeklemmt gewesen hinterm Schrank und da mussten wir nachher eine ganze Reihe von Fragen durch den Richter beantworten, wie die zu Tode gekommen ist, seit wann sie da lag, ob sie möglicherweise vorher geschrien hat und die Pensionsbesitzer das hätten mitkriegen müssen. Es ging also im Wesentlichen um Schuldvorwürfe und Erstattungsansprüche dieser doch recht hohen Summe. Und so konnten wir nachher die Fragen des Richters beantworten. Im Wesentlichen ging es auch darum, ob tatsächlich die Kätzchen vorher von dem Kater gedeckt wurde, denn es wurde vorher eine Deckpauschalsumme von 5.000 Euro vereinbart. Das interessierte natürlich auch den Besitzer des Katers, denn er konnte, obwohl die Kätzchen nach dem Deckabend sofort verstorben ist, konnte er tatsächlich noch die 5.000 Euro beanspruchen für den durchaus erfolgten Deckakt. Der Vertrag ist erfüllt worden. Außerdem haben sich dadurch die Ansprüche der Rechtsanwälte und des Gerichtes erhöht, denn da geht es in der Regel um die Kosten des Verfahrens, also um den Wert, den Streitwert, und der ist entsprechend höher gewesen.
Ich dachte, Ihre mediale Erfahrung würde ausreichen, dass Sie das jetzt zu einem Cliffhanger des Jahrhunderts hätten machen können. Wurde tatsächlich die Katze vom Kater gedeckt? Bleiben Sie dran oder kaufen Sie mein Buch? Aber Sie haben Rede und Antwort gestanden und funzt auch gleich noch weiter.
Das finde ich gut. Ja, in dem Buch gibt es eine ganze Menge andere Dinge, die Sie unbedingt lesen müssen. Das war jetzt ein Teaser, ja.
Machen wir gleich weiter.
Radio 1, nur für Erwachsene.
Joseph Efferman, Foreman und Because I Got High, weil Sie jetzt gerade gerne Kopfhörer tragen, Professor Dr. Achim Gruber, das ist ein Lied über Marihuana-Konsum. Ich weiß gar nicht, ob Sie in Ihrem Leben auch schon mal bekiffte Katzen oder in irgendeiner Weise Tiere mit Drogen obduzieren mussten. Kam das vor? Weil Menschen dachten, ich tue dem Tier mal was Gutes.
Ja, selbstverständlich kommt das vor. Und zwar sehen wir gar nicht so selten, dass Hunde tatsächlich mit Drogen entweder absichtlich oder zufällig zu Tode gekommen sind oder zumindest das auch genossen haben. Aber sie werden lachen, das wird zunehmend auch bei Hunden therapeutisch eingesetzt. Sie können also durchaus Haschisch in therapeutischer Dosis dem Futter beimischen und das kann man heute bei älteren Hunden wunderbar nehmen, um den Schmerzen von Hüftgelenksarthrosen zum Beispiel zu nehmen. Das wird in sehr geringer Dosis genommen, also nicht, dass jetzt jemand von den Hörern auf die Idee kommt, kauft sich das Futter und haust sich so eine Dose rein und ist dann für ein paar Stunden unterwegs.
Ich dachte, man gibt es einen Dackel und dann kommt ein Haschpapier raus, weil die so schöne rot unterlaufende Augen haben.
Ja, das Hasch schreibt man, glaube ich, ein bisschen anders, aber in der Regel benutzt man das tatsächlich, also Sie können das heute kaufen, das ist sogar frei zugänglich, um schmerzhafte oder entzündliche Prozesse zu lindern. Das ist dem Futter, da können Sie dem Futter dann beimischen. Aber ich sage nochmal, also kaufen Sie jetzt kein Hundefutter und essen so lange, bis Sie high werden. Das wird nicht funktionieren, dafür ist die Dose in der Regel nicht ausreichend für einen Menschen. Aber im Hund wird das durchaus auch therapeutisch eingesetzt, ja.
Sie haben gesagt, dass sowohl auch Katzen als auch Hunde mittlerweile tätowiert werden.
Naja, also der Trend zum Tätowieren ist nicht nur bei Menschen sehr aktuell, sondern wir sehen leider auch, dass insbesondere Nacktkatzen gerne mal tätowiert werden. Sie wissen, dass eine ganze Reihe von Rassen der Katze komplett nackt gezüchtet wurden, Sphinxkatzen und viele andere. Das kann so weit Exzesse annehmen, dass die gar keine Tasthaare mehr haben, dass die Vibrissen also vollständig fehlen, die sich nicht mehr orientieren können. Und das gilt dann heute als Qualzucht. Und da sind auch schon eine ganze Reihe von diesen Katzen quasi zwangskastriert worden auf Anordnungen von Amtstierärzten, weil die aus der Zucht ausgeschlossen werden müssen. Das ist quasi ein starker Verstoß gegen Paragraph 11b, den sogenannten Qualzuchtparagraph des Tierschutzgesetzes. Tatsächlich sehen wir aber auch, dass viele andere Katzen durchaus ab und zu mal tätowiert werden. Wir können ja nur spekulieren, welche Motive da die Besitzer treibt. Wir können glauben, dass die Besitzer vielleicht die Tattoos erst an der Katze ausprobieren, bevor sie sich selber tätowieren lassen oder auch gerne mal neue Tattoos haben und sich dann vielleicht, wenn sie das alte Tattoo der Katze nicht mehr mögen, dass sie dann die Katze abgeben und sich eine neue Nacktkatze kaufen und ein neues Tattoo machen. Das sind aber so crazy Sachen, die wir insbesondere natürlich in Großstädten sehen, wo auch Pluralismus im Vordergrund stehen, wo wir auch tätowierte Ratten und andere Dinge sehen, die wir gar nicht mögen. Das sind auch deutliche Verstöße gegen das Tierschutzgesetz.
Also ich weiß, wie es in der menschlichen Pathologie aussieht, beziehungsweise in der Rechtsmedizin. Mhm. Also man kennt die Bänke, man kennt sie auch hinreichend beispielsweise aus den Krimis. Aber wie ist es denn bei Ihnen? Kanarienvogel hat ja nur so ein Holzbrettchen und ein Elefant hingegen müsste ja mehr oder weniger so eine ganze Plattform haben.
Ja, also wenn Sie in den Raum kommen bei uns, in den Obduktionsraum, ist das ähnlich wie bei unseren zweibeinigen Kollegen. Ja, wir haben ganz viel Fliesen, wir haben Edelstahl, wir haben grelles Licht und den Tisch, ja. Das Einzige, was sich bei uns wirklich unterscheidet, sind die Instrumentarien, wie wir brauchen. Wenn wir also einen Kanarienvogel oder einen Kakadu-Buntbarsch untersuchen, dann nehmen wir winzig kleinste Pinzetten und Scheren, die sonst normalerweise nur Augenärzte benutzen. Und wenn wir Elefanten obduzieren, dann brauchen wir jede Menge große Kettensägen, 20 leere Eimer für den Darminhalt und große Schalen mit Messern. Da gehen also locker mal 40, 50 Messer drauf, wenn Sie einen Elefanten obduzieren.
Weil die Klingen so schnell stumpf werden.
So ist es. Und okay. Sie können sie gar nicht so schön nachschärfen, können Sie sich vorstellen. Wir haben auch Panzernashörner, die wir untersuchen. Da werden die Klingen noch schneller stumpf.
Also ich dachte, man unternimmt da Expeditionen, man schneidet die gar nicht auf.
Doch, wir müssen die natürlich aufschneiden, wir müssen ja ran. Also es geht ja in der Pathologie auch nicht immer um das Aufschneiden, das sagt man dann so plakativ, sondern es geht natürlich ums Untersuchen. Wir wollen jedes einzelne Organ untersuchen und würdigen und dazu müssen wir sie natürlich auch vorher freilegen. Ja?
Aber alle Freunde oder Freundinnen und Bekannte, die ich habe, die in der Tiermedizin unterwegs sind, die sagen, ich mache nur Kaninchen, ich mache nur Hunde. Und Sie machen alles von Kanarienvogel bis Elefant. Ich meine, ist das einfach nur, ist immer das gleiche, Eingang, Ausgang, in der Mitte viel Gegröße und ansonsten nur in der Größe verschieden?
Na, es gibt schon extrem anatomische, extrem unterschiedliche Anatomien, insbesondere Verdauungssysteme und so weiter, sind ja völlig anders, ob sie einen Fleischfresser oder einen Pflanzenfresser da haben. Vor allem, was sich aber noch viel mehr unterscheidet, sind die verschiedenen Krankheiten. Ja? Jede Tierart und jede Gruppe von Tieren hat unterschiedliche Krankheiten, unterschiedliche Infektionserreger, unterschiedliche Neigungen für bestimmte Tumoren. Und da müssen Sie schon ziemlich auskennen. Ja? Also wir müssen auch im Studium für unsere Tiermedizinstudenten quasi alle Krankheiten bei allen Tieren lernen. Das Einzige, was wir nicht können, ist therapieren.
Ein Buch, das Sie gelesen haben sollten, erstens, weil es gut geschrieben ist, zweitens, weil es berührend ist und drittens, weil es Ihren Tieren gut gefallen wird, wie sie sich hinterher anders verhalten werden. Und von einem werden Sie mit Sicherheit Abstand nehmen, geneigte Hörerinnen und Hörer, nämlich von der Hundezucht. Vielen herzlichen Dank, das war Professor Dr. Achim Gruber in der degenerativen Form. Was denn? Sie können es doch noch selber sagen.
Ja, also, viel mehr Geschichten gibt's im Kuscheltier-Drama.
Ah, Sie wollten es dann selber. Okay, dann machen Sie den Job, den ich auch für Sie gemacht hätte.
Also, wenn ich auch dein Geld dafür kriege?
Zur Lektüre empfohlen, das Kuscheltier-Drama, hatten wir es schon gesagt. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit dem
Hund. Danke, Wiebrich, Ihnen auch.
Ciao.
Alles Gute, ciao.